Guten Morgen. Schön, euch zu sehen, mit euch Zeit zu haben, auch wieder im Wort Gottes nachzudenken. Und dieses Thema Ehe, ein Geschenk des Himmels oder Auslaufmodell zu bedenken. Dafür sind wir heute eingeladen im zweiten Buch Mose zu einer Hochzeit, die wir auch ein Stück weit entlang gehen, die Gott selber initiiert hat, gefeiert hat und eingesetzt hat als Ehebund. Wir haben ja letztes Mal schon gehört, wie der Daniel den Garten Eden eröffnet hat, wie der Mensch da seine Regeln bekommen hat und was alles damit zusammenhängt, auch in seinem Dienst als priesterlicher Dienst und wo er weiß und erkennen kann, was für ihn gut oder schlecht ist. Heute geht es wieder weiter im Kapitel 2, im 2. Mose, ab Vers 18. Wenn ihr Bibel dabei habt, da darf sie gerne aufschlagen und mitgehen, weil wir gehen da immer so scheibchenweise durch. Wenn wir in die letzten Jahrzehnte, vielleicht 70 Jahre, vielleicht 80 Jahre reingucken und so Revue passieren lassen, vor allen Dingen auch die Älteren von unter uns, die manche Jahrzehnte schon erlebt haben, was sehen wir da? Ist Ehe noch ein Thema? Ich habe die Tage noch mal in der Statistik geschaut, die Ehe ist wohl offensichtlich schon immer noch in der deutschen Bevölkerung so halb-halb. Aber das Verständnis von Ehe, das hat sich wohl sehr gewandelt und es sind eher Lebensmodelle geworden, unter anderem. Für manche ist die Ehe schon überholt, altbacken oder vielleicht nur noch Tradition und hat keine große Bedeutung mehr, außer vielleicht zu feiern und dann sein Leben zu leben in der Form, wie es vielleicht auch passt. Einige wurden als Formen in den letzten Jahren entwickelt. Wenn wir da so schauen, was sich im Zusammenleben von Menschen alles in den letzten Jahrzehnten so herauskristallisiert hat, was Zusammenleben bedeutet, in welcher Form das mittlerweile auch gelebt wird. Einiges wurde bereits von offizieller Seite anerkannt und legitimiert und auch gesetzlich geregelt. Und so wurde so manches auch an Formen, die wir in der letzten Zeit immer mehr erleben. Da war die Ehe ohne Trauschein, man nennt sie auch Schrägstrich-Ehe. Oder Partnerschaften mit geringerer Verbindlichkeit, man lebt halt zusammen und denkt sich nicht weiter dabei. Ehe ohne Trauschein, habe ich gesagt, oder vielleicht Lebenspartnerschaft. Ich habe das immer wieder gehört, ich habe meinen Lebensabschnittspartner. Also den habe ich bloß auf Zeit. Und wenn es dann nicht mehr so passt, dann suche ich mir wieder einen anderen oder wir lassen es wieder. Oder es gibt eingetragene Partnerschaften, das hat sich jetzt abgelöst mit der Ehe für alle. Und es gibt noch die Möglichkeit, und da kenne ich mich noch ein bisschen aus, in den 60er, 70er, 80er Jahren, da gab es Kommunen. Ja, da hat man also zusammengelebt in einer großen Gruppe, mehrere Familien und freie Liebe, kreuz und quer und Kinder dazwischen, alles. Ja, das waren alles Lebensformen, die uns vorgekommen sind. Letzten habe ich noch einen Artikel gelesen von einer Frau, die sich als Polyamor, also viele, viel liebend. Also die hat geschrieben, ja, ich habe ein Kind oder zwei, dann liebe ich einen Mann, aber ich liebe noch einen anderen Mann und wir kommen ganz gut auch zu dritt miteinander klar oder vielleicht mal, ja. Aber was ist diesen ganzen letzten Jahren aufgekommenen Partnerschaften letztlich gemeinsam? Sie sind selbstgemacht. Sie sind menschengemacht. Sie sind nicht in der Schöpfung begründet, sondern sie haben sich in Zeiten der Geschichte, in Zeiten der Jahre entwickelt, je nach politischer Lage, je nach vielleicht ideologischer Gesinnung in den Zeiten, was gerade dran war und wie sozialisiert wurde in den verschiedenen Gesellschaften. Die Ehe, wie sie uns in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird, zeigt da ein anderes Bild. Was es damit auf sich hat, da möchten wir jetzt mal ein bisschen auch weiter durchgehen und das uns anschauen. Wir haben den Text 2. Mose von den Versen 1. Mose 2, Vers 18 bis 25. Da heißt es als erstes: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und wenn wir jetzt auch die nächsten paar Minuten durchgehen, dann merken wir, in diesem Text haben wir einen Abschnitt von drei Textabschnitte. Der erste ist derjenige, dass die Ehe begründet wird. Ja, dass sie gefragt wird, warum ist Ehe notwendig? Was ist der Hintergrund? Und da heißt es eben dann in diesem Vers 18: Und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Im ersten Kapitel waren noch 6 Mal geschrieben, Gott sah, dass es gut war. Aber jetzt, in diesem Garten Eden, wo der Adam ja noch ganz allein ist, hat seine Eva noch nicht. Der hat schon einiges zu tun gehabt, Gott hat ihn reingesetzt, hat ihn beauftragt, hat ihm Regeln gegeben, hat ihm Tiere geschenkt und alles. Und es heißt, es ist nicht gut. Der Adam sitzt da praktisch im Garten Eden und hat seine Tiere bekommen, die er benennen darf. Und das hat auch einen Ausdruck von der Herrschaftsgewalt, die er bekommen hat über die Schöpfung, über die Tiere. Er darf die Tiere, die ihm Gott zuführt, benennen, darf ihnen Namen geben und er hat bestimmt eine Menge zu tun, wenn wir mal gucken, wie viele Tiere Gott geschaffen hat. Aber es ist schon so, dass er sich Gedanken gemacht hat vielleicht, wenn er so die Tiere angeguckt hat, die kamen ja paarweise, gehe ich mal davon aus. Da waren Weibchen, da waren Männchen dabei, bei den Pflanzen vielleicht auch. Ja, und da wird er sich auch seine Gedanken gemacht haben, hallo, ja. Was war das im Blick auf die Einsamkeit? Warum heißt das, es war nicht gut? Immerhin hat ja der Adam Gemeinschaft mit Gott. Er hat viele Tiere um sich herum, mit denen er sich beschäftigen kann, wo er genug Arbeit hat. Er darf sich an ihnen freuen, er hat genug zu essen, er hat die Bäume. Wir haben es letztes Mal gehört, 98% der Bäume waren sein. Ja. Was wollte er eigentlich noch mehr? Es war nicht gut. Aber für Adam heißt es dann im Vers 20, aber für Adam fand er keine Hilfe entsprechend. Der Adam, der saß da und war beschäftigt und merkte, irgendwo komme ich noch nicht ganz rum. Es läuft noch nicht so. Ich habe so eine Sehnsucht vielleicht, er spürte diese Einsamkeit, das merken wir später auch an dem, wie er sich gefreut hat. Er merkt, mir fehlt was. Ich brauche noch jemanden. Vielleicht war ihm die Arbeit zu viel, wir wissen es nicht. Ja. Aber dieses Verlangen, das er schon in seinem Geschaffensein hat, nach jemandem gegenüber, ja, das war schon in ihm angelegt. Und das ist etwas, wo Gott auch drum weiß. Adam spürte, was ihm von den Tieren her nicht gegeben werden konnte. Er hat bestimmt viele Tiere gehabt und wenn ich mir überlege, wie viele Menschen sich mit Tieren befreunden und sagen, das ist meine Familie, das ist mein Kind, ja? Oder Ersatz manchmal für einen Partner. Adam spürte, wie auch Gott wusste davon, er ist nicht vollständig. Ja, wir wissen das auch, wenn wir in Prediger 4 lesen, wo es heißt, 2, die beieinander sind, die sich helfen, die kommen besser zurecht. als einer, der eher gefährdet ist. Und dann auch noch diese Schnur mit Gott als dem Dritten im Bunde. Der Mann allein, Adam, ist nicht der starke Macher. Interessant, ne? Lassen wir uns das mal reinziehen. Ja, der Mann für sich alleine, auch da im Garten Eden, obwohl er Gemeinschaft hat, obwohl er mit Gott kommuniziert, ihm fehlt das Gegenüber, ihm gleich sein. Er ist nicht derjenige, der alles im Griff hat. Das dürfen wir uns gerne mal als Männer so mal hinter die Ohren schreiben. Ja, das hören wir vielleicht nicht so gerne, dass wir nicht fertig sind. Wir sind nicht vollständig. Für uns alleine. Und deswegen war es wichtig, dass diese Hochzeit im Garten Eden eingefädelt wird. Der Mensch kann seine Berufung, die er erhalten hat, im Kapitel 1 wird das ja beschrieben, nicht alleine, sondern nur in Gemeinschaft wahrnehmen. So wie Gott sich das geplant hat. Also fehlt noch was. Es fehlt noch jemand. Aber Gott wusste darum. Und da könnte vielleicht der Adam vielleicht auch schon geklagt haben oder Gott kannte sein Herz, aber er kannte auch die Situation. Es war kein Versehen, dass der Mensch noch alleine war, sondern es war Plan Gottes, dass es weitergeht. Gott wusste das. Er braucht kein Klagen von Adam, der ihm dann vielleicht in den Ohren liegt, Herr, hör mal, mir geht's nicht so gut, ich habe ja genug, aber was fehlt mir noch? Ne? Er hatte von Anfang an den Plan, es heißt, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, weiblich und männlich. Der zweite Gedanke, den wir in diesem Abschnitt finden, das führt zur Hochzeit. Das sind die Verse 18, 21 bis 23, 18b, 21 bis 23. Da heißt es, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, ja, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und dann geht es weiter in Vers 21. Da ließ Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hat, zu einer Frau und brachte sie dem Menschen. Da sagt der Mensch, dies ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Dieses soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Interessant. Vers 18b, da heißt es dann tatsächlich, und wo kriegt der, ist ja die Frage, wo kriegt Adam seine Frau her? Ne? Da heißt es als erstes, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Und das, ich will ihm eine Hilfe schaffen, ich will, das sagt uns, die Ehe ist keine gesellschaftliche Ordnung, sondern ein Willensakt Gottes in die Welt. Kannst du dir vorstellen, dass das, was du lebst mit deiner Frau, nicht nur dein Willensakt ist, sondern ein Willensakt Gottes für dein Leben in diese Welt hinein? Kein menschliches Konstrukt, keine kulturellen Errungenschaften. Die Ehe ist auch keine Idee der Menschheit in irgendeiner Form von Ideologie oder ihrer sozialen Traditionen und Normen. Die Ehe ist ein Willensakt Gottes. Das dürfen wir festhalten. Das ist schon weit, weit vor unserer Kultur und Zivilisation geschehen. Und dann heißt es, ich will ihm eine Hilfe schaffen, die um ihn sei. Da werden natürlich die Männer herhörig und die Frauen weghörig. Manchmal. Da kommt immer so ein bisschen, ja, Hilfe. Ja, so ein bisschen helfen. Das hat Gott nicht gemeint. Wir lesen im Kapitel 1, in Vers 28, ab 27 schon, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also wir merken, die beiden haben einen Auftrag in dieser Welt, einen sogenannten Kulturmandat. Und da darf ihm die Frau nicht nur Händchen halten, beim Gehen helfen oder beim Essen helfen. Oder da geht es nicht um Handlangen, da geht es auch nicht um Putzlappen, da geht es auch nicht um Haushaltshilfe, sondern es geht um gemeinsam an diesem Leben, mit dem Leben in der Ehe, in dieser Welt zu dienen, jeder an seinem Platz, an den ihn Gott gestellt hat, in seiner Position zu dienen, als gleichwertig Augenhöhe nebeneinander. Es heißt auch, wenn das Wort übersetzt wird, Hilfe, es ist ein Beistand. Das ist kein Unterstand. Da steht die Frau nicht unter dem, ja, sie steht auch nicht über ihm, sie steht neben ihm. Und sie ist ihm Hilfe und auf Augenhöhe darf sie in dieser Ehe ihm beistehen und ist ihm auch in dieser Gottesebenbildlichkeit zugestellt. Jeder in seiner Art, jeder an seinem Platz, jeder mit seiner persönlichen Wesensart und Fähigkeit, jeder in seiner Gottesbildlichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Und dann heißt es, eine Hilfe, die ihm entspricht. Ja, habt ihr mal Puzzle gesehen? Ich habe schon ich müsste mal irgendwann dazu kommen, dass ich die Sachen vielleicht ein bisschen besser illustriere, muss in Übung kommen. Aber habt ihr mal gesehen, wenn es heißt, die zu ihm passt, die ihm entspricht, dann geht es nicht darum, dass die Frau das Gleiche ist und Gleiche kann und ist im Wesen als der Mann. Aber umgekehrt brauchen sie einander. Wenn man das sieht, wie Puzzlestücke zueinander passen müssen, ja, da klemmt es manchmal vielleicht, aber von Gott her sind sie zueinander und füreinander geschaffen. Genau passend, ja, aber nicht gegeneinander. Das dürfen wir festhalten. Gott hat uns in unserer Ehe füreinander und zueinander geschafft, aber nicht gegeneinander. Es geht nicht um Geschlechterkampf, es geht nicht um Konkurrenz, sondern gegenseitige Unterstützung und Ergänzung im Dienst, den uns Gott aufgetragen hat, in unserem Leben, in dieser Welt, wo wir auch unterwegs sind als Ehe. Er hat uns füreinander geschaffen, das wissen wir aus der Biologie, aus der Anatomie. Wir sind Mann und Frau, das macht unsere Sexualität aus. Er hat uns geschaffen, passend in der seelischen Gemeinschaft, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir ein Gegenüber haben, mit dem wir austauschen können, mit dem wir sprechen können, mit dem wir uns, ihr kennt das, was in der Ehe alles, ja, manchmal auch streiten können. Und es geht darum, dass passend ist, das Leben gemeinsam zu leben, dass wir einen gemeinsamen Blick haben für ihren Lebensweg. Und auch geistlich wissen, das letzte Stück von dem Puzzle ist auch die Ebenbildlichkeit, die sie haben dürfen im Abbild Gottes. Es ist interessant, dass, vielleicht ein kleiner Exkurs, es gibt eine ganz hochaktuelle philosophische oder ideologische Richtung, die nennt sich Dekonstruktionismus. Das heißt, die gehen davon aus, dass jeder Mensch nur in seinem Verhalten, in seinem Geschlecht und weiß ich alles, ihr kennt das mittlerweile aus den Medien, dass der Mensch konstruiert wurde durch Gesellschaft, durch Erziehung und so weiter, wie er sich fühlt, das ist er. Und noch manches andere, aber wenn wir in die Forschung schauen, da gibt es genug Beispiele, die diese Sicht der Dinge, dass man die Ehe, die Familie, den Menschen auflösen kann und neu schaffen und neu gestalten kann, so wie man es gerade braucht oder wie es gewünscht ist, dass das nicht funktionieren kann. Dass man diese Dekonstruktion des vorhandenen, des geschaffenen Menschen nicht bewerkstelligen kann. Es spricht dagegen, neurophysiologische Verschiedenheiten. Der Mensch ist so unterschiedlich gebaut. Mann und Frau haben eine unterschiedliche Schalte im Kopf. Das ist spannend, ja, auch im Wesen, in der Art auch zu kommunizieren. Viele Dinge, da ist nichts austauschbar, da ist auch nichts anerzogen, da ist auch nichts kulturell, sondern das ist bei jedem Mensch angelegt. Von Schöpfung an, dass die Frau und der Mann unterschiedlich gestrickt sind. Man kann das jetzt nicht weit ausholen, aber es ist hochspannend. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir das, was Gott geschenkt hat in der Ehe, dekonstruieren lassen können. Das ist der große Irrtum dieser Philosophie und dieser Bewegung in unsere Zeit hinein. Und dann heißt es im Vers 21 und 22, da ließ Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Narkose, ne? Vollnarkose. Ich arbeitete viele Jahre in der Anästhesie. Ich weiß, was eine Vollnarkose ist. Und da geht es nicht nur darum, dass man ein bisschen schlummert, wenn gezwickt wird, darf man. Das ist eine so tiefe Bewusstlosigkeit, da merkst du nichts mehr. Ja, außer das Narkosemittel ist ausgegangen. Ja. Gott hat den Adam in einen tiefen Schlaf versetzt und hat dann angefangen, seine Operation, und da war ja auch der Garten Eden schon ein Operationsbereich, ja, um dem Menschen, dem Adam, seine Frau zu bilden. Da war ja noch keine Frau. Ja? Woher kommt die denn? Und da könnte man dann tatsächlich aus der Geschichte raus sagen, soll sich der Adam die vielleicht aus den Rippen schneiden? Dann kennen wir den Spruch, ne? Ich kann mir ja nichts aus den Rippen schneiden, das kommt daher. Nein, der Adam kann das nicht, aber Gott. Und das hat er gemacht. Ich habe mich noch gefragt, warum musste das eine Vollnarkose sein? Als Fachmann für Anästhesie könnte ich sagen, hätte auch eine Lokalanästhesie gereicht. Ne? Wäre vielleicht nicht so aufwendig gewesen. Und der Adam hätte ein bisschen was mitgekriegt. Aber genau das wollte Gott vermeiden. Das Zeugnis, dass er Zeuge wird vom Schöpfungshandeln, vom direkten Schöpfungshandeln Gottes, das wollte Gott nicht. Das bleibt ihm vorbehalten. Dieses Geheimnis werden wir so nicht lüften, vielleicht in der Ewigkeit. Und dann kommt noch dazu, warum baute Gott nicht einfach mal normal aus Erde, wie er schon den Adam geschaffen hat, aus Erde die Eva, seine Frau, wäre ja vielleicht auch gegangen. Warum musste das jetzt unbedingt aus dieser Rippe gemacht werden? Und da merkt man schon, das ist ein tiefer Sinn da drin, wenn es heißt, diese Wesensverbindung, enger geht es gar nicht mehr, wenn der Mann praktisch Teil der Schöpfung seiner eigenen Frau wird, dann merken wir, da enger geht es nicht mehr, dass die auseinander, zueinander, voneinander geschaffen sind. Ja, später auch die späteren Männer in der Geburt von der Frau. Aber enger, wie sich Gott das gedacht hat an Beziehungen ich finde das unheimlich spannend, dass das Gott sich vorgenommen hat, dass er dem Menschen eine Frau schafft, die aus ihm geschaffen wird, die er praktisch kreiert, und er brachte sie zu Adam. Im 1. Korinther 11, Vers 12, da heißt es auch, und da geht es eigentlich mehr ums Gebet der Frau und Kopfbedeckung, aber es heißt hier, auch wo es um Unterordnung und so weiter geht. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Und ich denke, dass das also sehr bezeichnend ist, dass diese tiefe Wesensgemeinschaft, die Gott in dieser Schöpfung der Frau aus Adam gegründet hat, wirklich phänomenal ist. Wie gesagt, enger geht es nicht mehr. Diese Beziehung, die steht. Das kann keine Kultur, das kann keine Philosophie, nichts. Diese innigste Verbindung war praktisch auch der Anfang, ja, dieser ersten Einheit. Und dann heißt es, er brachte sie zu Adam. Da sind wir bei wer hat alles schon Hochzeiten? Ja, die meisten sind vielleicht verheiratet, aber wenn man dann mal so in Hochzeitssaal geht und den Brautführer sieht, Gott ist derjenige, der dem Adam seine Frau zuführt. Er hat ja noch keine eigenen Eltern ihm bringen können, also macht Gott das. Er führt dem Adam als Brautführer in dieser Hochzeit die seine Frau entgegen. Ist das nicht wunderbar? Ich weiß nicht, wie es bei euren Hochzeiten war, aber ich finde das so toll, dass wir dieses Geschenk, das auch Adam damals bekommen haben, in unseren Hochzeiten immer wieder auch erleben dürfen, dass uns auch in Gottes Gegenwart, aus Gottes Hand, unsere Frau, die wir geheiratet haben, zugeführt wird. Das war die erste Hochzeit. Ja? Das war ein Fest im Garten Eden. Die erste Hochzeit der Menschheit im Garten Eden. Das war mal eine Hochzeitssaal, eine Freilufthochzeit. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Und dann endlich heißt es dann, diese ist endlich von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum, da komme ich nachher, Vers 24, aber dieses in Vers 23, endlich dieses Mal. Ich habe so viele Tiere um mich rum. Es macht Spaß, es macht Freude, sie zu pflegen, vielleicht auch ein Stück weit mit ihnen zu kommunizieren, aber es ist einfach was anderes, wenn ich endlich meine Frau begrüßen darf, die mir Gott schenkt, in diesem Hochzeitssaal im Garten Eden. Wie ging es euch denn auf der Hochzeit, die Männer, denen vielleicht die Eltern die Frau, die Braut zugeführt haben? Also ich finde das so toll, dass diese Hochzeit bereits schon Schöpfung war und keine kulturelle Eigenschaft oder Tradition. Endlich, ich habe immer Tiere von dir bekommen und endlich kriege ich mal das, was zu mir passt. Was war das für eine Freude? Was war das für eine freudige Identifikation? Weil diese Verbindung, die auch, wie ich gesagt habe, aus dieser Operation, aus diesem Schaffen aus Adam heraus, die war sowas von intensiv. Das müssen wir uns einfach mal zu Herzen nehmen, dass die Ehe auch diese Intensität von Gott hat, die er uns in unser Leben gelegt hat. Wie sehe ich meine Frau? Manchmal, wenn ich mit meiner Frau auch mal in meinen Schwierigkeiten, hat sie mich immer mal gefragt, sag mal, wer bin ich dir eigentlich? Ja, das ist so mal ein Satz, den ich auch schon zu hören kriege. Wer bin ich dir eigentlich? Wer ist mir meine Frau? Endlich? Wie sehe ich und wie denke ich heute über meine Frau, wenn ich sie sehe, wenn ich sie begrüße, wenn ich ihr guten Tag sage, wenn ich sie morgens so als Erste sehe? Und ja, wie denke ich heute noch, auch nach dieser Hochzeit, wie nehmen wir uns gegenseitig wahr in dieser intensiven Beziehung, die da schon gegründet wurde, aus Dankbarkeit, die Frau auch heute noch zu sehen, wie in der Freude damals bei der Hochzeit. Es ist nicht einfach. Das Leben ist, wie sagt man, kein Honigschlecken, auch die Ehe nicht. Da ist vieles dazwischen gekommen, da werde ich jetzt aber nicht einmal, das wird das nächste Mal kommen. Und dann heißt es, sie soll Männin heißen. Da merken wir auch wieder, sie ist Teil von ihm. Ja, er identifiziert sich praktisch mit ihr als Gemeinsames. Für Adam ist dieses Wesen ein Geschenk des Himmels. Das ist das Thema, ja. Geschenk des Himmels oder, was haben wir gesagt? Ein Loch im Kopf. Genau, ja. Für ihn, zu ihm und aus ihm und füreinander geschaffen. Genau passend. Das kann nur Gott. Freu dich, wenn du eine Frau gefunden hast oder einen Mann, der dem entspricht, genau passend für dich. Das heißt ja, man muss eine passende Frau finden. Ja? Aber das ist in der Schöpfung schon angelegt worden, diese Hochzeit, die da stattgefunden hat. Adam empfängt seine Braut aus Gottes Hand und sie sind füreinander gedacht und füreinander gemacht. Und da wird diese enge Zusammengehörigkeit auch deutlich. Der letzte Gedankenabschnitt, im Vers 24 heißt es dann, darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und sie werden anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist dann der Weg ins Eheleben. Die Hochzeit hat stattgefunden, Adam hat seine Frau dankbar angenommen, jetzt geht's weiter. Darum, und das ist im Prinzip das, was wir immer auf den Hochzeiten hören, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, er darf seine Frau entgegennehmen und er darf dann auch hören, darum ist es wichtig, dass ein Mensch, ein Mann, Vater und Mutter verlässt. Das ist auch umgekehrt bei uns, bei den Frauen. Aber wichtig ist, sich zu lösen aus dem Elternhaus, um eine neue, verbindliche Verbindung einzugehen in diesen Kriterien, die da, wie wir schon gehört haben, wichtig sind. Da heißt es, er wird seiner Frau anhängen. Das ist mal nicht nur so ein bisschen Händchen halten, das heißt im Wörtlichen übersetzt zusammenkleben. Ja? Hast du mal zwei Glasscheiben, ein bisschen Wasser dazwischen gehabt, die kriegst du nicht mehr auseinander, außer du machst sie kaputt. Oder wenn man zwei Kartons, kennt ihr das? Pappe mal, jeder, der mal ein Paket aufgerissen hat, weiß das, sind manchmal verklebt. Du kriegst, wenn die verklebt sind, nur mit Gewalt auseinander. Und das ist das, was die Sünde auch geschafft hat. Es ist Verletzung, es geht was kaputt. Hier ist eine Verbindlichkeit der Ehepartner gedacht, eine feste Verbindung, wörtlich ankleben und nur noch mit Gewalt zu lösen. Da merken wir, auch seiner Frau anhängen heißt nicht, und das finde ich auch gut, der Mann wird seiner Frau anhängen, nicht irgendeiner Frau und auch nicht noch einer Frau oder anderen Frauen, sondern seiner einzigen. Und da merken wir, es geht um die eine Ehe, um die Monogamie. Auch wenn in der Bibel später andere Formen noch mit raufkommen, die Gott nicht gebilligt hat, nur geduldet und sie ihren Schaden auch angerichtet haben in vielen, vielen Familien. Der Frau anhängen und sie werden ein Fleisch, zu einem Fleisch werden. Sie sind es noch, sie werden es. Das ist ein Wachstumsprozess, dieses Zusammenwachsen. Da merken wir, dass das, was mal auseinandergenommen wurde von Adam und Eva bei der Schöpfung der Frau, es wird wieder diese Einheit gebildet. Ja, im bildlichen Sinne, sie werden zu einem Fleisch, wieder diese ganze intensive Beziehung, die da zugrunde liegt. Körperlich eine Einheit, seelisch in enger Gemeinschaft miteinander im Austausch, ja, und in einer praktischen Gemeinschaft, im gemeinsamen Arbeiten, im gemeinsamen Dienen, jeder an seinem Platz, an seiner Stelle. Ja. Und auch ein Fleisch, gemeinsam Zeugung der Kinder. Das ist auch interessant, das habe ich auch gelesen. Wenn du Kinder zeugst, dann sind beide wieder, da ist Vater und Mutter erkennbar. Hast du mal deine Kinder angeguckt zum Teil? Ja? da ist ein Stück von der Mama dabei, da ist ein Stück von Papa dabei, im Wesen, manchmal im Aussehen. Und wir merken, da ist das praktisch Ganze nochmal wieder gebündelt, was am Anfang in der Schöpfung der Frau mal auseinanderdividiert wurde, ist hier wieder zusammen. Und das über Generationen, dieser Auftrag, die Erde zu füllen, fruchtbar zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil der Menschheit. Wir werden in dieser Gründung, in dieser Ehe im Garten Eden beschrieben. Die Ehe und Familie ist praktisch die erste kleinste soziale Einheit, die wir erkennen können, schon von Schöpfung an. Und Gott ist derjenige, der diese Verbindung lebenslang gedacht hat. Es heißt auch, wo Jesus sagt, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das war die Diskussion, die damals und die ist auch heute noch so. Und es ist manchmal die schmerzliche Erfahrung, die wir haben infolge der Sünde und verschulden, dass uns viele Dinge nicht mehr so gelingen, wie Gott sie eigentlich mal gedacht hat. Und die Pharisäer haben mit Jesus gestritten und diskutiert und sich sogar auf Mose berufen. Und er hat gesagt, nee, von Anfang an war das nicht so. Die Ehe ist nicht eine unverbindliche Mal-Zweckehe, Lebenspartnerschaft auf Zeit, sondern sie ist auf lebenslang angelegt. Diese Verbindung, die Gott da angestellt hat, die hat er gemeint, und wir merken, wie diese Verbindung auch heute angefochten ist. Ich möchte da nicht weiter darauf eingehen, dass wir dann... Die Ehe ist also nicht nur eine lockere Verbindung, die man mal, wenn man Zeit hat, eingeht und vielleicht so unverhofft, dann merken wir, wie wichtig es ist, Partnerwahl nicht aus irgendwelchen sozialen, ideologischen oder sonstigen Gründen, sondern die Ehe ist angelegt. Sie ist ein auf Lebenszeit angelegter, geschützter Raum für Gemeinschaft, Sexualität, Fortpflanzung, für Lebensgestaltung und dem Auftrag im Herrn. Und das dürfen wir mitnehmen, hat uns der Herr in die Wiege gelegt. Die Ehe ist aber auch das Bild, und das dürfen wir noch zum Schluss mitnehmen. Die Ehe ist auch das Bild, die Ebenbildlichkeit Gottes. Und das merken wir, wenn wir in die Schrift gucken, in die Propheten, Hosea, Maleachi und so weiter im Alten Testament, ist die Ehe das Bild für die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk, mit seinen Menschen. Ja, im Neuen Testament ist die Ehe das Bild und die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Wenn wir lesen in Offenbarung, wenn es darum geht, um die Hochzeit des Lammes oder um das neue Jerusalem als die Braut. Der Geist und die Braut sprechen, heißt es auch. Ja, und Epheser 5, Kapitel 5, ein ganz wichtiger Beitrag, auch was Ehe mit Christus zu tun hat und wie sie gelebt wird. Und daran ist erkennbar, wie zentral dieser Gedanke der Ehe und eben nicht beiläufig, sondern wie zentral er von Gott gedacht ist in dieser Ehe, im Wort Gottes, im Willen Gottes und in seinem Herzen verankert. Die Ehe hat einen horizontalen Bezug, eben aber auch in dem Fall einen Bezug zu Gott. Und dann heißt es in Vers 25 noch, und sie waren beide nackt, des Menschen, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Toll. Ja? Da war noch keine Schuld, da war noch kein Grund, sich zu schämen. Da gab es noch kein, ja, sie waren noch voll in der Gemeinschaft mit Gott, so wie er sie geschaffen hat und wie er sie gedacht hat. Da gab es keinen Grund, sich zu verstecken oder irgendwas im Herzen zu haben, was negativ ist. Das war die freie Gemeinschaft mit Gott und zueinander, ungetrübt. Es gab noch nichts Schamwürdiges. Und heute wird die Scham oftmals, und das habe ich auch gelesen, sogar als Menschenrechtsverletzung deklariert. Wenn man den Kindern beibringt, sich zu schämen oder die, überhaupt dem Menschen, ja, dann tut man ihm Schaden an. Man würde ihn psychisch schädigen. Und das wäre gegen die Menschenrechte. Das habe ich auch schon gelesen. Aber die Scham, und das ist wichtig, ist dem Menschen unmittelbare Folge der Sünde und der Abwendung von Gott in sein Herz gelegt worden, in sein Leben. Und darum werden wir aber jetzt darüber nicht weitergehen, da wir dann lieber, ich krieg's heute nicht zusammen, irgendwo habe ich eine Lücke. Also es ist wichtig, dass wir merken, erstens, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er hat deswegen den Grund gehabt, für sich und für Adam, diese Frau, diese Schöpfung, diese Ehe zu schaffen und Abhilfe zu schaffen, indem er die Ehe gegründet hat. Und ich will ihm eine Hilfe schaffen, wo es darum geht, dass er in seiner schöpferischen Macht ihm die Frau zur Seite gestellt hat, die er für ihn gedacht hat. Und hoffentlich ist, dürfen wir wissen, die Frau, die er uns zur Seite gestellt hat, auch die, die er uns zugedacht hat. Ich denke doch schon. Und daraus ergibt sich dann auch dieser Weg in das Eheleben, das dann verwirklicht wird. Vater und Mutter verlassen. Und das ist wichtig. Vater und Mutter verlassen heißt nicht vergessen, sondern ehren. Und weiter an sie denken, mit ihnen umzugehen. Aber die neue Priorität in der Ehe, im Leben, ist diese neue Gemeinschaft in Ehe und Familie. Die Ehe, und das haben wir auch gesehen, ist ein Abbild für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und damit auch Grundanliegen des Herzens Gottes. Also lautet die Frage heute, die Ehe ein Geschenk des Himmels oder Auslaufmodell? Und das, was wir hier sehen, widerspricht dieser Theorien, dass wir die Ehe mal so oder so brauchen oder gar nicht mehr brauchen. Die Ehe ist die Grundlage der Menschheitsgeschichte von Anfang an. Sie entspringt nicht dem menschlichen Willen und dem Denken. Sie entspringt auch nicht aus Kultur und soziologischen Entwicklungen. Sie entspringt dem Herzen und den Gedanken und dem Willen Gottes, unseres Schöpfers. Und da hat das angefangen. Die Ehe ist uns zum Segen geschenkt, dass wir einander dienen, dass wir uns in der Ehe beschenken, in vielen Bereichen in der Ehe, in der Beziehung, aber auch zum Segen für andere. Das, was der Auftrag ist, in die Welt zu wirken. Und darum lasst uns, die Ehe ist uns zum Segen geschenkt, als gute Ordnung für Miteinander von Mann und Frau und ihrem Leben im Dienst. Wir brauchen einander. Gott hat uns füreinander geschaffen, zueinander, miteinander, aber nicht gegeneinander. Und das ist ein Bereich, der mittlerweile sehr angefochten ist. Wir haben es schon gehört in der Gebetszeit. Lasst uns deswegen immer wieder dran denken, uns einander anzunehmen, wie der Herr uns geschaffen hat, als Mann und Frau, wie er uns gedacht hat in der Ehe, auch in der Verschiedenheit und doch zusammengestellt in dieser Einheit der Ergänzung. Lasst uns einander freuen in der Gemeinde, in der gemeinsamen Freiheit. Du darfst voll und ganz Frau sein dürfen und voll und ganz Mann sein dürfen in dieser gegenseitigen Liebe und Achtung, die uns auch da in der Schrift immer wieder gezeigt wird. Und ich möchte da zum Abschluss nur noch den Abschnitt aus Epheser lesen, der, finde ich, uns nochmal im Neuen Testament das vor Augen setzt. Epheser 5, ab Vers 25. Da sind vornehmlich jetzt die Männer angesprochen, aber es gilt für beide Seiten. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hingegeben hat für sie, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Das ist meine Beziehung. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Und da merken wir wieder, wie der Bezug auch da ist auf die Schöpfung. Sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und deswegen wird ein Mann, ein Mensch, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Und das ist die horizontale, die vertikale Linie, auch was Ehe und Gemeinschaft für uns bedeuten darf in der Schöpfung, die uns der Herr geschenkt hat. Ehe als Geschenk und nicht Auslaufmodell. Sie ist ewig gesetzt und wir dürfen uns daran freuen und dankbar sein. Amen.